Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
So, wunderschönen guten Abend an alle Linksabbieger. Wir sind heute mit etwas Verspätung, weil wir mussten einmal an Ausschalten den Technik-Support anrufen und dann nochmal an Ausschalten und dann auf einmal lief's. Warum und wieso, weshalb, können wir uns nicht erklären, aber wir sind jetzt live und ich sehe auch schon im Chat, dass der Robert die Leute unterhalten hat, während wir noch hier rumgestruggelt haben. Aber Alessandro und Rob aus Berlin haben das Problem gelöst, da bin ich auch sehr dankbar, weil da wäre ich hilflos aufgeschmissen. Ja, was war das für ein Sonntagabend? Boah, hat das Bock gemacht. Also, wenn das immer so wäre, Wahnsinn. Also, ich bin davon immer noch geflasht. Das waren 3 Stunden, 28 Minuten und 11 Sekunden beste V8 NASCAR-Unterhaltung aus Amerika, die da gestern über den Äther zu uns reingeschwappt ist. Wir haben es live verfolgt. Auf Twitter war einiges los. Twitter hat wieder richtig Spaß gemacht, genau wie beim 500. Also, Leute dabei bleiben, dann macht das Fetz. Und ja, ich begrüße den Alessandro, dessen Nervositätspegel jetzt langsam sinkt, weil der Stream läuft. Und schönen guten Abend, Alessandro.
Hi Daniel, gestern, was war das für ein Rennen? Also es war, da kommen eh gleich dazu, was wäre wenn, oder beziehungsweise da fehlen einem die Worte. Ich bin gestern da gestanden, also überraschenderweise konnte ich aber gut schlafen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Konntest du gut schlafen?
Überraschenderweise ja, tatsächlich. Gut, es lag vielleicht daran, dass ich frischen Bettbezug bezogen habe den Abend, am gleichen Abend noch vor dem Rennen, weil Waschtag war. Aber ich weiß nicht, ich konnte echt gut schlafen. Vielleicht, weil ich auch einfach so... Es war zwischen Adrenalin und Kapuzern, weil einfach so viel Energie da reingegangen ist. Ich meine, wir haben uns ja unterhalten während dem Rennen. Wenn ich in den nächsten Tagen im Postfach einen netten Brief von der Polizei wegen Ruhesteuerung bekomme, tut es mir jetzt schon leid. Aber ja, das war wirklich, da war alles dabei. Also ich nehme gleich mal vorweg, ich habe dem Chris Tate sogar noch geschrieben, nachher auf Instagram ein paar Worte mit dem getauscht und ihn gefragt, so, Alter, was ist denn da passiert, hast du das jemals erlebt und was macht er ganz trocken? Jo, hat ein Bild von diesem dem ersten Chaos-Film, wenn du den kennst, wenn die da so zu dritt über die Linie da kommen. Ja, das hat er mir geschickt und meinte, jo, habe ich schon mal gesehen. Ja, dankeschön. Aber das ist ja, auch ein bisschen das Spiel, was da noch so rumging damit.
Genau, ich habe dasselbe gemacht. Also das Rennen war aus und dann habe ich mich ins Bett gelegt und habe dann doch nochmal den Fehler gemacht, das Handy in die Hand zu nehmen und habe, glaube ich, noch eine ganze Stunde lang NASCAR Twitter Deutschland und NASCAR Twitter Amerika X heißt es ja, ich sage immer noch Twitter, durchforstet und dann sind auch die ersten Memes aufgeploppt, die ich hart gefeiert habe. Also war schon ganz cool. Ja, bevor wir in die Rennnachbetrachtung gehen, Rennen, also Übertragung startete und es war ein sehr geiles Command, fand ich. Und zwar von Doug Rice, das ist der Präsident von PRN. Das ist quasi der NASCAR-Radiosender, wenn man so will. Der ist da der Hauptsprecher, geht gerade in Rente oder ist sogar schon in Rente gegangen und durfte den Grand Marshal da machen. Und sein Start Your Engines ohne viel Gelaber und dann sich kurz bedankt und dann aus voller Leib und Seele mit richtig viel Herz das Driver Start Your Engines da rausgehauen. Fand ich absolut klasse. Und ja, die Hymne, du hast sie gefeiert. Ich fand es jetzt nicht so toll. Man muss nicht jeden Ton da bis zur Unendlichkeit hochsingen oder runtersingen. Wenn man einfach normal schön singt, reicht mir das.
Ja, ich fand sie halt toll. Ich weiß nicht warum. Also ich fand sie halt recht angenehm gesungen. Klar, es gab schon die diversesten Interpretationen oder beziehungsweise ja, Abänderungen im Sinne von, wie man welche Tonleiter trifft und was auch immer. Ich war nie gut in Musik im Unterricht, deswegen versuche ich das mal so zu überbrücken. Aber mir hat es wirklich gefallen, tatsächlich ihre Nationalhymne. Sie ist ja die nette Dame, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe.
Die nette Dame heißt Mary Kate Farmer, eine berühmte Country-Musikerin, die mir nicht bekannt ist.
Die ist aus Georgia tatsächlich und was ich verstanden habe, die hat diverse Preise schon gewonnen. Okay, verdient doch, wenn du so gut singen kannst. Ich meine, wenn du die Nationalhymne beim NASCAR-Rennen singst, dann hast irgendwo was schon richtig gemacht, ne?
Sollte man es
Aber
können, sollte man es können, oder ist ein Kinderchor? Ja.
wobei es gab schon echt viele gute Auftritte, wie gesagt.
Ja, bevor es richtig losging, hatten wir ein Qualifying vorher mit einem Pole-Setter-Negativrekord.
Ja.
McDowell brauchte 467 Anläufe, um die Pole für sich zu ergattern. Der vorherige Negativrekord war JD McDuffie mit 403 Versuchen, um endlich mal sein Auto auf die Pole zu stellen. Ja, wir sind mit der Reihenfolge ins Rennen gegangen. McDowell auf 1, Logano 2, Busch 3 und Gilliland auf 4. Also Ford mit Toyota. Richtig? Busch, ja. Immer
Nee,
noch
Busch ist
Chevy.
Chevy.
Chevy, genau. Busch ist Chevy. So. Immer
Nee,
entspannter
aber
rein
es war
nach
das
dem Plan
Qualifying.
arbeiten. Es war ein Qualifying, über das wir noch ein bisschen sprechen müssen.
Ja, ich muss gleich, darf ich
Weil
gleich
es war,
eingrätschen?
es war, es, ja, grätsch rein.
Also, es war eine Machtdemonstration von Ford. Also, es war wirklich eine Machtdemonstration par excellence. Es war sogar eine, ich würde fast sagen, eine Penske-Demonstration. Weil wir wissen ja, Front Row Motorsports, ja, mit Michael McDowell und Gilliland, die gehören da jetzt in der technischen Allianz zu Penske. Also, naja, gibt es diese technische Allianz. Und mysteriöserweise fast schon sind die schon in Daytona sehr stark gewesen. Wobei man sagen muss, auch bevor es diese technische Allianz gab, im Jahr, wo McDowell die gewonnen hat, war er auch sehr gut in dem Jahr dabei. Er war ja bis in der Schlussphase Dritter, dann der Unfall und dann ist er durchgekommen. Aber wirklich, diese Penske-Allianz, die bringt den Boost ohne Ende. Klar, Logano und Blaney bleiben, wie soll ich sagen, die zwei im Ford House mit Keselowski, vielleicht drei, die es zu schlagen gilt auf diesem Typ Strecken, ja, mit diesem Typ Paket. Aber ich würde sagen, Front Row hat Riesenschitter gemacht. Das ist Wahnsinn. Also McDowell's Pole, ja, ein bisschen traurig, dass es 467 Rennen gebraucht hat, tatsächlich, aber. Ich glaube, jeder hat sich für ihn gefreut. Also ich glaube, es gab keinen, der es ihm irgendwie übel genommen hat oder so gesagt hat, der hat es nicht verdient. Sondern McDowell entwickelt sich so ein bisschen zum Publikumsliebling. Auch hier im deutschen Raum habe ich das Gefühl. So ein bisschen ein Underdog im hohen Rennfahreralter, der jetzt auch zum Schuss, zum Erfolg kommen darf. Auch so ein bisschen ein allmächtiger Charakter ist McDowell schon. Jetzt zwar nicht vom Auftreten her, aber so von diesem Gefühl her, weißt du, du freust dich einfach für ihn. Du bist einfach irgendwo, bist du trotzdem so ein Fan von McDowell, weil du einfach feierst, dass er so lange durchgehalten hat. In so teilweise Kackmaterial, das muss man echt sagen. Hat er noch Jahre von Start and Park durchmachen müssen. Und jetzt ist er endlich da und darf seinen verspäteten Höhepunkt erleben. Also einfach coole Nummer, aber ich glaube. Logan ist das fast noch größere Thema, oder? Oder willst du noch auf Gilliland kurz eingehen?
Nein, also ich bin immer noch vorm Rennen, weil Daytona hatten wir den Jet-Trier-Crash vorm Rennen und hier hatten wir Hafen vorm Rennen. Elliott nach hinten, der ist mal geschenkt, da reden wir jetzt nicht drüber. Aber Logano, was hat Logano getan und wie hat er es getan und warum hat er es getan? Alessandro hat komplett alle Quellen angezapft, die er finden könnte, um das rauszufinden.
Ja, Twitter, alle Quellen, die es auf der Welt gibt.
Ich
Nee, Spaß.
während du das jetzt grätsche ich gleich aber nochmal kurz rein.
Okay, das dürfte alle Freunde der MLB, der Major League Baseball, freuen. Und zwar war das folgendermaßen: Man muss verstehen, es ist auf diesem Typo Strecken, also Atlanta, Talladega, Daytona, legal mit seiner Hand ans Windownet zu gehen und so den Luftstrom zu blocken bzw. weiterzuleiten im Auto entlang. Er hat uns zum Beispiel Jill Lindster schon erklärt, wie das funktioniert in unserem Interview. Aber Logano hat es ein bisschen übertrieben mit seinem Team. Sie haben sich praktisch einen Baseballhandschuh gebastelt aus ihrem ja, feuerfesten Handschuh. Genau, Daniel zeigt es gerade. Man muss sich vorstellen, so ungefähr wie ein Baseballhandschuh, ja, wo der zwischen Daumen und Zeigefinger das zugenetzt ist, bzw. das noch so ein Stoffstück. Daniel macht da die beste Adaption. Für alle, die es jetzt leider nur hören, schaut euch das Video an, dann seht ihr es. Die haben das quasi zugenäht, um so dem Logano mehr Fläche auf dem Handschuh zu geben, um mehr Luft umleiten zu können. Problematisch war an der ganzen Geschichte halt, dass das, was Logano gemacht hat mit seinem Team, verboten war, weil es halt nicht mehr dem Regulativ bezüglich der Handschuhe entsprochen hat, beziehungsweise dem Sicherheitsequipment, was den Fahrer halt auch schützen soll. Und dazu gehört eben auch die Handschuhe. Nesca fand das halt, wie gesagt, nicht ganz so lustig und hat ihn mit nicht nur to the rear beim Rennstart, wo man sagen kann, okay, kriegst halt einmal auf die Finger fertig. Nein, der gute Herr hätte oder durfte eigentlich auch eine Durchfahrtsstrafe in der ersten Runde des Rennens absolvieren. Hat aber dann riesen Dusel, wir erklären gleich warum. Aber das war die Strafe und die LED-Strafe, ja, da wurde ein Motorsensor oder sowas getauscht, unerlaubterweise, aber das ist auch so ein, ja, kleiner unapproved Adjustment, geht's nach hinten, gut ist.
Ja.
Aber bei Lugano, das war halt ein Riesenthema, weil das auch ein bisschen gebraucht hat tatsächlich, bis das
Ja.
rausgekommen ist mit dem Handschuh. Also es wurde zuerst getweetet, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob Bob Pockers oder Nesca die ersten waren, da lege ich mich jetzt nicht fest, aber es kam auf jeden Fall durch, dass da was Illegales war. Und da war zuerst, hä, wie kann das sein? Die werden noch gecheckt und alles. Später kam dann natürlich auch der Videobeweis, quasi die Filmsequenz oder der Ausschnitt, wo man gesehen hat, wirklich, wie der Handschuh geformt ist. Und da war halt wirklich die Grenze überschritten.
Ja, ich fand's am Anfang, als ich das gelesen habe oder als es rund ging, ich fand es auch ein bisschen übertrieben, weil ich hatte verstanden, die hätten den Daumen an den Zeigefinger genäht. Also quasi nur so gemacht. Da fand ich das Ganze ein bisschen übertrieben. Aber dass sie hingegangen sind und haben quasi ein komplettes Tuch da reingebaut, damit er sein Windownet quasi zuhalten kann, damit die Luft nicht ins Auto reingeht, sondern am Auto vorbeiströmt. Und bevor wir jetzt hier gestartet sind, habe ich auf Twitter die ersten Videos gesehen, wie Logano hektisch seinen Handschuh im Qualifying vom Daytona 500 auszieht. Und zwar nur den linken. Er kommt nach der Qualifying-Runde zurück in die Box und zieht hektisch seinen Handschuh aus und wirft ihn unten ins Auto. Der Beschiss war schon beim 500.
Ja, aber das ist, also, ich meine, man probiert's, ja, also, you ain't trying if you ain't cheating. Aber
Ich
der
find's
Punkt ist
cool.
halt einfach, es
Grenzen
ist,
ausreizen und wenn man
ja,
erwischt wird, dann muss man es einstecken, dann ist es halt so.
das ist halt auch so ein bisschen das, wovon die coolen Geschichten auch teilweise des Sports leben, dass wirklich Leute probieren, sich an Stellen, wo du denkst, der wird da niemals drauf kommen, mit sowas rumzuspielen, dass sie das ausprobieren. Was mich halt ein bisschen wundert, ist, wie wenn du sagst, dass in Daytona das schon vorgefallen ist, offenbar, ja, warum da nicht Nesca schon reagiert hat. Also das hat mich gewundert jetzt mit
Ja,
deiner
da ist
Aussage, weil
jetzt
wenn
im Nachhinein ist man immer schlauer, gell? Weil man
ja,
dann drauf achtet, weil man das sieht. Aber wenn man das ausheckt, gell? Und keiner achtet auf deinen Handschuh, ja,
aber die
und
Jungs werden ja gefilmt die ganze Zeit. Also ich verstehe das halt nicht. Das ist jetzt ein Unverständnis gerade bei mir.
ja, aber du filmst ja nicht die linke Hand von dem guten Mann.
Nee, aber du
Denn
siehst ja, weil der
du
Fahrer nimmt.
achtest ja auch gar nicht drauf.
Nee, aber der Fahrer nimmt ja immer die linke Hand vom Lenkrad, weil er damit ans Windownet geht. Und Nesca filmt ja die Jungs beim Fahren.
Es
Also
guckt keiner hin, weil es keiner weiß.
okay. Ich meine, ich will ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, aber naja,
Ja,
sei es drum, die
es hat
Strafe hat
zweimal,
Bestand gehabt.
es hat anderthalb Mal geklappt. Einigen wir uns da drauf.
Ja,
Genau,
richtig.
aber bevor wir jetzt richtig ins Rennen reingehen, wo du dann loslegen darfst, du hast es
Ja.
getickert, du hast es noch voll auf dem Schirm.
Ach du
Die
Scheibenkleister.
Strafe war für Lugano natürlich ein Segen. Weil
Ja.
direkt in Runde 2 hat es gescheppert und wer musste seine Strafe absitzen? Lugano.
Logan.
Er
Ja.
entkam dem Big One, weil er seine Strafe abgesessen hat. Also es hat ihm nicht geschadet. Also im Endeffekt ist er da mit einem wirklich blauen Auge oder mit einem viel, viel Glück ist er da durchgekommen. Ja,
Ja,
gehen wir
man
rein
schätzt
in.
ungefähr 2 Runden hätte er verloren durch den Big One, durch die Strafe. Da, gut, bei dem, wie sich das Rennen entwickelt hat, hätte es wieder gekriegt, aber na, trotzdem.
Genau. Ja, also lief da noch sehr gut für ihn. Später sah es anders aus, aber da kommen wir noch hin. Ja, Stage 1, der Start und Alessandro hat es getickert. Sag mal deine Meinung dazu.
Also, es war, man muss verstehen, von vorne weg war das Rennen schon in seiner Dynamik besser als das gesamte Daytona 500 dieses Jahr. Also das Daytona 500 dieses Jahr war, das waren Galaxien, die dazwischen waren. Das waren nicht mehr Welten, das waren Galaxien vom Racing, was wir gesehen haben. Ja.
Ich glaube, von den Superlativen kriegen wir den Alessandro heute nicht weg.
Ich mache heute den vollen Amerikaner. Nee, aber in Runde 2, das hat auch unser Kollege Rob so gut geschildert. Der Move von Gilliland, das war komplett Banane, damit ich ihn so zitieren darf. Und da bin ich voll d'accord. Weil ich verstehe es nicht. Ich meine, ich verstehe, dass man seinem Teamkollegen helfen will, aber nicht in Runde 2 bei 260 Runden. Sorry, ich meine, ja, wenn die Außenspur besser funktioniert, okay, aber es gibt noch tausende Möglichkeiten, auf die Außenspur zu kommen, nach vorne zu kommen. Also, ich habe den Gilliland-Move nicht verstanden. Vielleicht auch, klar, er war in der Tona viel vorne, hat viel Führungsarbeit geleistet, ist übrigens der einzige, ist übrigens der Fahrer, der diesen in Daytona 500 und jetzt in Atlanta die meisten Führungsrunden aller Fahrer bislang gesammelt hat in diesem Jahr. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen mangelnde Erfahrung, das einschätzen zu können, wann es okay ist, dem Teamkollegen so zu helfen. Ich meine, ich würde ihm jetzt keine böse Absicht darstellen, extra einen Unfall provoziert zu haben. Es war vielleicht halt einfach nur fehlende Erfahrung, weil man hat dann gesehen, es hat sich ein Ziehharmonie-Effekt gebildet, Ty Dillon hat es erwischt und dann ging es komplett schief. Ich glaube, Christopher Bell, Josh Williams, Rennsieger Daniel Suarez war drin. Ich glaube, BJ McLeod, Hose war, Eric Jones, mir gehen die Finger langsam auf den Händen aus, so viele waren dabei, Tyler Reddick, Bubba Wallace und Schlag mich tot waren da alle mit irgendwo Delle kaputt, alles drum und dran. Das volle Programm. Und wie du gesagt hast, Alex Bowman hatte dann Teile des Autos nicht mehr. Und wie du gesagt hast, Logano hat dann, ne, es war der gesagt hat, haha, Nesca, ich komme jetzt mit dem Lucky Dog quasi durch, muss man so sagen. Und die Strafe könnt ihr euch genauso dahin schmieren, wo ihr es haben wollt, weil die betrifft mich, also die tangiert mich jetzt nicht mehr. So, das ist, wäre so, als wäre ich jetzt von hinten einfach losgefahren und hinten geblieben, die 2 Runden. So war für die Größendynamik da für Logano.
Ja, der Ziehharmonika-Effekt, der hat Platz für Gilliland, macht Platz für McDowell, geht kurz vom Gas. Der Ziehharmonika-Effekt geht 5 Autos gut, beim 6. Auto geht's schief und ich konnte mich in Runde 2 schon von meinem Siegertipp verabschieden.
Tito.
Und
Ah,
da
nee.
war
Nee,
es dann
stimmt nicht.
rum.
Ich nicht. Ich nicht. Ich später, Entschuldigung.
Du
Ich
erst
erst
später,
später.
genau. Ich
Ja,
war in
sorry.
Runde 2 mein Siegertipp schon los. Und ja.
Ja, und dann ging aber Stage 1 tatsächlich sehr, sehr sportlich. Also das war aggressives Racing. Ich fand es aber sehr fair. Also ich fand es wirklich hochaggressiv, was da abgegangen ist. Aber ich fand es doch in einem Rahmen, wo man gesagt hat, dass das noch vertretbar war. Also klar, es gab dann so Ausreißer wie ein Cindric, der, ich weiß nicht, was er genommen hat, aber versucht hat, da im Rennen, dann im Lauf des Rennens irgendwann den Helden zu spielen. Und dann gab es halt diesen Kontakt zwischen Kyle Busch und Denny Hamlin, der das Ende der Stage dann auf den Kopf gestellt hat, so ein bisschen. Der in einem One-Lap-Shootout geendet ist tatsächlich, mit McDowell als Stage-Sieger, seine dritte Stage-Sieg überhaupt in seiner Karriere, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und ja, wobei man sagen muss, aber beim Vorfall zwischen Hamlin und Kyle Busch, da hat man in der Onboard gehört, dass Kyle Busch tatsächlich vom Gas weggegangen ist. Also er hat wirklich versucht, den Kontakt zu vermeiden. Und Hamlin hat das Ding, das Auto wirklich schon abgefangen. Also durch die Wiese durch, Auto abgefangen, weiter ging's. Und dann der One-Lap-Shootout, McDowell gewinnt den One-Lap-Shootout zum Stage-End. War auch cool. Also war wirklich cooles Racing. Also ganz erste Stage war schon der Appetizer, würde man jetzt auf Englisch sagen, für das, was noch kommen sollte. Meine Meinung. Aber ich glaube,
Ich
Stage
muss
2 war. Ach, sorry.
mich mal ganz kurz korrigieren. Ich habe eben gesagt,
Bitte.
dass das Fakt ist, dass Logano beim DF 500 schon gefuddelt hat. Also Fakt ist das nicht. Nicht falsch verstehen. Die Vermutung liegt nahe, dass es so gewesen sein könnte. Konjunktiv nicht, das heißt hier, der Daniel haut hier Fakten raus und das stimmt naja gar nicht. Aber die Videos, die man sich angucken kann, das ist schon relativ.
Eindeutig.
Nein, eindeutig sage ich es nicht. Es könnte so gewesen sein. Nicht, das heißt hier, der Daniel erzählt hier, das ist in Fakten und ich kann es nicht belegen. Aber guckt euch die Videos selber an, bildet euch eine Meinung und dann kommt er wahrscheinlich zu demselben Schluss, zu dem ich gekommen bin.
Ja, und dann Stage 2, Daniel. Es ging genauso munter weiter. Tatsächlich aber von Beginn an der zweiten Stage mit Grün. Die Fords haben weiterhin Grund und Boden dominiert. Also das war ein Paradelauf der Ford Armada, wie stark die waren. Also Blaney, Logano, der sich vorgearbeitet hat. McDowell, Gilliland für mich Mann des Rennens. Ja, der war bärenstark, das war phänomenal. Und so weiter und so fort. Also da war wirklich Feuer drin. Da war alles dabei, schon zweiten Stage. Und dann die ersten Green Flag Stops. Und die haben vielleicht für eine Szene gesorgt, wo man drüber zumindest diskutieren kann. Und ich will auch gleich reingehen. Und zwar Green Flag Stops. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass die teilweise nur vereinzelt kamen. Also Lugan und Blaney kamen im Duo. Kein anderer Ford ging mit. Das gleiche hat sich dann ein paar Runden später abgespielt, nochmal, mit wieder anderen Autos, aber auch nur so drei, maximal drei, vier, so selektiv fast schon. So eine Konstellation wie in Talladega und Daytona haben wir nicht gesehen. Und dann räumt McDowell im Versehen wahrscheinlich ein Wheelhop auf der Hinterachse oder ein Überbremsen, muss man sagen, und räumt den Byron ab. Beide treffen die Safer Barrier. Es bleibt grün, wo ich dann da stand oder da saß und mir dachte, NASCAR hätte auch gelb werfen können, weil sie haben schon für echt viel weniger gelb gegeben. Aber ich verstehe auch, dass es NASCAR nicht getan hat, weil wenn da jetzt gelb kommt, die Leute sind im Pit Cycle, ist das ein Riesenchaos beim Sortieren. Also verstehe ich, dass sie gesagt haben, also wenn das die Theorie dahinter sein sollte, weshalb sie grün gelassen haben, würde ich es verstehen. So, ich will jetzt nicht sagen, dass das die Theorie ist, warum sie es grün gelassen haben. Ich sage nur, dass für mich das der logische Sinn wäre, zu sagen, okay, man will Chaos beim Sortieren verhindern, wenn ein Teil in der Box ist, ein Teil ist draußen und dann die Übersicht zu behalten, sehr schwer. Deswegen, ja, meine
Ja,
Theorie dazu.
man muss es ein bisschen relativieren. Also wir reden davon, dass dieser Vorfall in der Boxeneinfahrt war, und zwar in der langsamen Zone
Nee, die war schon nach. Ja,
von der
stimmt.
Pitlane, in der Boxeneinfahrt. Und zwar, die sind kollidiert, die haben sich gedreht, die haben die Mauer angeditscht. Also die sind da jetzt nicht brutal eingeschlagen oder sonst was, die
Nee.
haben die Mauer angeditscht, dann haben die in den ersten Gang geschaltet und dann sind die direkt weitergefahren. Also vertretbar im normalen, wenn das ein langweiliges Rennen gewesen wäre. Vermute ich auch, dass Geld gekommen wäre. In dem Fall haben sie es nicht gemacht. Ich fand es jetzt nicht so dramatisch. Kann man so machen, muss man nicht, ist okay.
Aber was ich geil fand, war Penskes Zock, also Zock, weiß ich nicht jetzt, ob der beabsichtigt war, aber Penskes Strategie zu sagen, man holt Blaney Logano und dann Cindric in der Alleinfahrt. Er kommt alleine, Cindric kommt alleine in die Box auf einem Super Speedway, wo du dir denkst, so geht's noch. Und plötzlich nach dem Pit Cycle unter Grün, ja, wer ist denn vorne? Außen Cindric, vor Logano und Blaney. Das Penske Triple hat richtig geil, also da haben alle Crewchiefs, Paul Wolf, Jonathan Hassler und jener von, ich glaube, Jeremy Bullens ist das Cindric Crewchief, wenn ich mich nicht täusche, können mich natürlich täuschen, aber ich glaube, es ist Bullens. Ja, das hat Bombe funktioniert. Klar, das Stage steht dann unter Gelb, weil es dann nochmal geknallt hat zwischen Logano und Buescher. Aber geil gemacht, Penske. Hut ab, die haben das, was in Daytona Chevy richtig gemacht hat, hat Penske richtig gemacht in Atlanta. So, vielleicht ist es dann halt in Talladega Toyota, damit da, ne, jeder Hersteller einmal dran war. Aber ja, ich fand das wirklich cool. Das Stage-Ende, ja, dann war mein Sieger die Flöten mit Logano, der dann hochgekommen ist vor die Schnauze von Buescher, kann nirgends mehr hin. Hamlin auch dabei und Hamlin ist dann beim Restart für Stage 3 plötzlich Vierter, versteht keiner warum.
Das
War echt.
habe ich auch nicht verstanden. Wie kam der dahin? Wie hat er das
Keine
gemacht?
Ahnung. Ich habe
Keine
echt
Ahnung. Das ist
Ahnung.
mir voll durchgerutscht. Und ich glaube, das war auch bei den Kommentatoren kein Thema gewesen.
Nee, doch, sie haben es tatsächlich gelobt. Also sie haben, also im Sinne von, sie
Ja,
haben
aber
gelobt, dass das
sie haben
neue
gesagt, dass er
Auto
jetzt.
so widerstandsfähig oder so, wie heißt das, so viel einstecken kann und du trotzdem noch dabei sein kannst. Ich meine, so schau dir auch Chase Elliott an, ne? Der hat auch schon einen Deckel auf den Deckel gekriegt, war dann zugetaped vorne zum Teil und war dann auch vorne mit dabei plötzlich. Und keiner da hat verstanden, wie und warum und
Ich
wie.
glaube, zu dem Zeitpunkt waren noch 7 Autos unbeschadet oder so. Kann auch sein, dass es ein
Ja.
bisschen später war, aber ich meine, es wären um die 7 Autos gewesen, ohne Streifschuss und ohne Blessuren.
Ohne mal Hallo beim Nachbarn zu sagen, meinst du?
Genau. Und
Nee,
halt
aber.
Racing an sich, es war durchgehend intensiv. Ich habe dann auf Twitter geschrieben, ich weiß gar nicht, wie man da draußen eine Highlight-Zusammenfassung machen soll. Das
Nicht länger.
wird dem Ganzen gar nicht gerecht. Man muss das einfach vom Command bis zur Zieldurchfahrt muss man das einfach komplett gucken. Und es war super gut. Also es war absolut super gut.
Das Coole war, es war zu keinem Zeitpunkt irgendwann mal, ich glaube, es gab vielleicht ein paar Runden im Single File, also Single File, wo halt die Vordergruppe Single File gefahren ist und dahinter haben sich eine untere Spur gebildet. Aber du hast gemerkt, dass dann nach ein paar Runden sofort wieder Double File, irgendwann gab es Free Wide und alles Mögliche. Irgendwann haben dann noch die Four Wides begonnen, wo ich mir dachte, auf Atlanta, ich meine, auf Atlanta Four Wide, da bist du echt mutig, Alter. Also ich meine, in Talladega geht's, Daytona kann schon knapp werden, und dann in Atlanta, die noch mal schmaler ist, also die schmalste
In
von
Runde
den dreien.
50, in Runde 50, eine komplette Runde vor White. Das war schon klasse, oder?
Ja, nee, 50, ja, ich glaube 50 to go, dann Runde 50, eins
Oder
vorbei. Jedenfalls,
50 oder
ja,
irgendwas.
irgendwas mit einer 50 war es.
Ja.
Jedenfalls,
Aber hier ganz kurz, Alessandro, ich habe
bitte.
mal kurz in den Chat reingeguckt. Unser Robert ist da ja ein bisschen am Moderieren, der Luxor. Der gehört auch zu uns im Chat. Wir müssen da unsere Namen mal vereinheitlichen. Und zwar, da wurde gefragt, gab es da zwei verschiedene Geschwindigkeiten in der Boxengasse? Das ist der Sonderfall Atlanta. Alessandro, willst du es erklären?
Also, Nesca hat sich tatsächlich Gedanken gemacht bei der Boxenanfahrt für Atlanta, um das Risiko zu minimieren, dass das Feld vor Kurve, also zwischen Kurve 3 und 4 runtergeht und dadurch dem Potenzial weggeht, einen Big One zu haben bei der Einfahrt. Also hat man die Einfahrt vor Kurve 3 gelegt oder bei Kurve 3 gelegt. Die Regel ist die gleiche wie in Daytona und Talladega. Du fährst unter die Double-Linie und bremst ab. Damit gibst du Nesca quasi das Zeichen, okay, ich biege in die Box ab, die Bestrafung gibt es für mich nicht, weil ich ja bewusst verlangsame, um meine Jungs anzusteuern. Es ist aber so, dass es zwischen Kurve 3 und der Boxeneinfahrt bei Kurve 4 zwei Geschwindigkeiten gibt, je nach Konstellation. Wenn es grün ist, tuckerst du mit 90 Meilen am Apron von Kurve 3 und 4 entlang, bist du quasi bei der gelben Linie, bei der Boxeneinfahrt, bei der regulären Boxeneinfahrt nenne ich es mal, bist, wo dort dann 45 gelten, bis zur regulären Boxenausfahrt. Also es ist ein Zwei-Sektionsspeed unter Grün. Unter Gelb ist es aber so, dass dauerhaft 45 gilt, was ich verstanden habe. Wenn ich das jetzt nicht verwechsel, gilt dann dauerhaft 45. Das heißt, ab Kurve 3, bei dem weißen Strich, der dort ist, bei der orangefarbenen Box, 45 Meilen. Und dann darfst du bis zur regulären Boxenausfahrt mit 45 Meilen Höchstgeschwindigkeit fahren. Das hat einige Fahrer verwirrt am Anfang, beziehungsweise den Green Flag Stops. Es gab dann halt auch ein paar Strafen. Also es war, wie soll ich sagen, ein Strafen à la carte, wie ich es gestern so schon genannt habe, weil da war alles dabei, von Speeding wie heißt denn das? Ich glaube,
Uncontrolled Tire hatten wir.
ein Control Tire, danke schon. Ich glaube, dann gab es irgendwann einmal noch Too Many Men Over the Wall oder sowas, was ich gehört habe. Es kann auch sein, dass ich mich täusche, aber es war irgendwie, irgendwie hat irgendwie jeder fast eine Strafe kassiert in dem Rennen oder in den Boxenstops. Waren so viele dabei und ja, da hat es wirklich einige Jungs erwischt. Und ich finde aber, Nesca hat richtig gehandelt, das so aufzuzahlen mit den Boxenspeeds tatsächlich. Also großes Lob an Nesca, muss ich wirklich sagen. Das ist eine sehr gute Regel gewesen, und es hat definitiv funktioniert. Ja, gut, McDowell, Byron nimmt man jetzt mal weg, das war halt Pech. Aber ansonsten gab es keine Situation, wo du dachtest, da knallt ihm jetzt hinten drauf, finde ich. Also, das ist wirklich gut gegangen und das sollte man wirklich beibehalten. Klar, für Daytona und Talladega macht das keinen Sinn, weil man dort den Platz hat, das Feld runterzuholen, zu bremsen zu lassen. Vor der Boxeneinfahrt in Atlanta hat man es wirklich gut gelöst. Also Chapeau Nesca.
Ja, ich muss dabei sagen, die fahren diese zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten ohne Pitlimiter. Also kein Knopf drücken und ich fahre 90 und kein Knopf drücken, ich fahre 45, sondern das geht rein nach Gang und Drehzahl. Und da kann man sich auch mal vertun. Also daher kommen dann auch die ganzen Strafen.
Ja,
Ja, aber
das ist.
wer hat es nochmal zweimal nacheinander gemacht? War es Priest? Ich glaube, der hat
Nee, Barry. Barry hat
Barry,
nämlich zweimal.
während er seine Speeding-Strafe abgesessen hat in der Boxengasse, hat er sich direkt die nächste wieder eingefangen.
Ja,
Ja.
ich hab letztens tatsächlich mit einem Freund von mir drüber gewitzelt, der, ich sage jetzt seinen Namen nicht, aber der hat schon das eine oder andere, wie soll ich sagen, die eine oder andere Bekanntschaft schon wegen überhöhter Geschwindigkeit mit dem Herrn Wachtmeister gehabt. Und ich habe ihm vorgeschlagen, warum lässt du dir nicht irgendwann eine Stempelkarte ausstellen? So beim 10. Mal geht es ja aufs Haus. So ungefähr konnte man das gestern zusammenfassen. So beim 10. Mal, wenn du das 10. Mal in der Saison erwischt wirst, kriegst du die umsonst die Strafe. Nee, Spaß beiseite. Aber ich fand das halt ein bisschen amüsant. Also klar,
Ja,
man muss aber auch verstehen.
ich hab hier aber noch eine Notiz stehen, gell? Und zwar betrifft auch Barry, weil wir den gerade hatten. Barry ist die schnellste Rennrunde gefahren.
Ich wusste es
Mit
gar nicht.
188,8 Meilen. Das sind 303 und das war in der Runde 209.
Geil. Wusste ich wirklich nicht. Also, aber irgendeinen Gedanken wollte ich noch zu Ende führen. Ich weiß es nicht mehr. Naja, nicht so wichtig.
Na, wo sind
Ja.
wir stehen? Wir waren in
Bei
Stage
50
3
to go
und wir waren bei
forward.
5 Stuttgart die Forward-Runde. Genau, da sind wir stehen geblieben. Und dann mach weiter.
Ja, also dann zum Ende der Stage, da war schon, es war in der Luft eigentlich. Also es war halt schon wirklich in der Luft, dass nochmal knallen wird. Also dass das unter Grün zu Ende geht, nee, sorry. Wir hatten recht. Bei 21 to go, 4 wide, Briscoe Hamlin und zwei andere logischerweise, geht schief, Briscoe kommt vor die Nase von Hamlin, es kracht nochmal in Kurve 3, müsste gewesen sein. Und es gibt Rot für 11 Minuten und 25 Sekunden, was wir aufgefasst haben. Die rote Flagge, ja, gut verständlich, ne? Aufräumarbeiten etc. Wobei es gar nicht so viel erwischt hat tatsächlich. Aber sei es drum. Wichtig war, allen ging es gut. Briscoe ist aus eigener Kraft ausgestiegen. Hieß, ja, er war unverletzt, zumindest ne? In der Lage alleine auszusteigen. Hamlin ist dann weitergefahren mit einem stehenden Rad. Keine Ahnung, wie sie das gefixt gekriegt haben. Und alles drum und dran. Und dann ging es nochmal schief, ein paar Runden später, beim Restart. Oder nicht beim Restart, aber ne, in der Folge. Da hat es dann Barry, Elliott und Hose war komplett eliminiert. Das war dann noch die letzte Caution. Und die hat den Showdown, das Drama, das Spektakel, das Jahrtausend-Finish eingeleitet. Daniel.
Ja.
Das war ein Finish, das es gehört zu den drei engsten und knappsten Finish ever in der Geschichte NASCARs. Ich bin immer noch außer Worte, weil wir labern jetzt hier schon fast 35 Minuten. Aber ich war gestern Abend wirklich da und ich dachte mir so, das gibt's nicht. Also das gibt es nicht. Sowas hat's. Ich meine, wir hatten schon Craven gegen Kurt Busch in Darlington, ja. Wir hatten Harvick gegen Mark Martin Daytona 2007. Wir hatten das irre Finish zwischen Bowyer und Jimmy Johnson, Talladega, das zusammen mit dem Craven Bush Finish mit dem Unterschied von 2000stel als das engste aller Zeiten die Geschichtsbücher einging. Wir hatten Finishes Mr. Blaney, ja, war Mr. 007, weil er zweimal Talladega und genau 7000stel gewonnen hat, einmal gegen Harvick, einmal gegen Newman, glaube ich. Wir hatten Truex gegen Hamlin mal 2016 müsste gewesen sein, Daytona 500. Also ich könnte ewig lang weiterführen, wie eng das alles schon mal war. Aber das ein Three Wide auf der Linie, wo Nesca sich nicht mal sicher war im ersten Augenblick, in der ersten Sekunde, wer jetzt gewonnen hat.
Also sie wussten es aber schnell. Sie wussten aber
Ja,
schnell.
sie wussten sehr schnell.
Clint Boyer war sich nicht sicher. Der hat nämlich Cindric
Nee,
gesagt.
nee, sie haben nämlich, du hast nämlich gehört den Funkspruch, Finish is under review. Das heißt, sie haben
Ja.
quasi im Fußball, würde man jetzt sagen, sie haben den VAR ausgepackt, sich hingestellt und geschaut, wer war, ja genau, sich an die Seitenlinie gestellt, VAR, guck mal. Und dann,
Mal nach Köln in den Keller geschaltet.
so ungefähr, ja, nur diesmal war es noch Schale drüber. So eng war das Ganze. Also Suarez schlägt auf der Linie Blaney um 3000stel. Nach 400 Mal um 3000. Leute, das könnt ihr gar nicht messen. Nicht mal, wenn ihr es probiert mit einem Stoppuhr vom Handy. Das kriegt ihr gar nicht hin, zwischen Start und Stopp so schnell zu drücken. Das ist gar nichts. Aber diese 3000stel bedeuten, dass Suarez das Playoff-Ticket hat. Und Blaney halt nicht. Diese 3000stel bedeuten, dass du das Ticket in der Hand hast, zu wissen, dass du beim ersten Playoff-Rennen, was in Atlanta stattfinden wird dieses Jahr, noch um die Meisterschaft fahren kannst, dass du davon träumen kannst, in Phoenix den Pokal in die Luft zu strecken. Diese 3000, weißt du, was das bedeutet, Daniel? 3000stel Sekunden machen den Unterschied zwischen ich bin fix dabei und ich bin nicht fix dabei. Stand jetzt nach dem zweiten Rennen ist früh zu sagen, das ist so. Aber nur mal so ein bisschen vielleicht die Relation zu geben, wie viel Gewicht so ein Sieg mittlerweile hat in der Regular Season. Ich meine, ja, ich bin fast schon prädestiniert dafür, zu sagen, erst wenn es sich mathematisch nicht mehr ausgeht, dass wir mehr als 16 Siege haben, ist er fix drin. Aber mittlerweile sage ich, Leute, das ist mir furzpiep egal, wenn du gewinnst, bist du drin, fertig. Kannst mich mal. So ungefähr. Aber nur mal so ein
Also
bisschen vorstellen zu geben.
meine Anmerkung dazu, als Push rausgezogen ist und sich quasi in die Mitte zwischen die zwei gedrückt hat. Die letzten 500-600 Meter, die haben sich nicht berührt.
Nee,
Die
das war
haben
komisch.
sich nicht berührt. Das war ein faires Ding. Die standen alle voll auf dem Gas und sind halt Richtung Ziellinie gesprintet, ohne irgendeinen fairen Move, dass einer einen abgeräumt hat oder sonstiges. Das war eine komplett faire Nummer.
Das war wirklich Respekt. Also das war wirklich, da muss man echt sagen, fettes, fettes Lob an alle drei. Da hätte es auch krachen können und dann hätte es richtig fliegen können. Aber man muss sagen, Kyle Busch, der natürlich angesäuert war nach dem Rennen, der echt sportlich geblieben ist und gesagt hat, hey, Suarez, good job, Glückwunsch. Und auch ein Blaney, der sich für Suarez ja mehr oder weniger, beziehungsweise der halt nicht wirklich sauer war, weil das halt so, klar, manchmal gewinnst, er meint, manchmal gewinnst du es, manchmal verlierst du es. Aber es war, wie soll ich sagen, es herrschte ja, bittere Anspannung klingt blöd, aber so dieser Neid, weißt du, so dieses, oh, er hat es gar nicht verdient oder sowas, weißt du, diese Missgunst, so ja, hat man ihm geschenkt, so das herrscht überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, es war so knallhartes Racing im Finish, alle geben alles, was sie haben, voll Pedal durch den Boden durchgedrückt, ja, und drüber, und das war wirklich cool, das war wirklich sportlich und das zeugt auch davon, wie cool die NASCAR Cup Series ist und wie cool der Sport ist tatsächlich. Also,
Da sind wir
ich
uns ja einig.
sag,
Das war eine Werbung für NASCAR. Und ich
das war
glaube,
Werbung.
das finde ich, wird uns die komplette Saison begleiten. In jedem Teaser, den die machen, wird dieses Finish drin sein.
Das
Genau
muss drin sein.
wie Chastain in Martinsville uns eine ganze Zeit lang begleitet hat, wo der Wallride in jedem Teaser drin war. Aber es war wirklich gut.
Vor
So,
allem dann in Louisville.
wir haben ja gesagt, dass wir heute keine ganze Stunde voll quatschen wollen. Wir wollen uns ja heute mal ein bisschen kürzer halten. Deswegen, hast du noch irgendwelche Facts zu dem Rennen, die du jetzt noch raushauen willst? Weil sonst würde ich mal zu den Links-Rechts-Abbiegern kommen.
Ja, mach mal kurz die schnellen Facts. Also, ich habe ja Gilliland schon vorhin angesprochen. Für mich Mann des Rennens, ganz klar.
Ah,
58.
sind wir jetzt bei den Links-Abbiegern? Okay.
Ja, also, ich nehme ihn schon mal vorweg, aber ich wollte noch kurz die Facts machen. Ich habe nur ihn als erstes hingeschrieben gehabt. Also, Gilliland, Mann des Rennens, für mich 58 Führungsrunden. Front Row hatte noch nie so viele Führungsrunden in einem Rennen, wenn man die zwei Führungsrunden oder die Führungsrunden von den beiden Fahrern zusammengezählt hat, mit McDowell und Gilliland. Also das ist auch ein Teamrekord und 58 Führungsrunden plus die 16 in Daytona ergeben 74. Damit hat er die meisten aller Fahrer in der Saison bislang. Wahnsinnsrennen, Wahnsinnsvorstellung. Und du hast es, glaube ich, gestern treffend gesagt, das wäre Gillians Chance gewesen, das Ticket zu lösen. Und das wäre ein Riesen-Upset gewesen. Also man muss verstehen, sein Vater hat nie ein Cup-Rennen gewonnen. David Gilliland, ja, der dieses erfolgreiche Truck-Team führt, hat noch nie ein Cup-Rennen gewonnen. Todd Gilliland wäre der Erste gewesen in der Familie. Aber leider sollte es nicht kommen. Dann Ford, hatte ich erwähnt, dominiert in Grund und Boden eigentlich. 178 von 260 Führungsrunden, wenn ich mich jetzt nicht zu so schnell verrechnet habe. Brad Keselowski hat als Fahrer 100 Cup-Rennen ohne Sieg drin. Ist tatsächlich Letzter in der Punktewertung von allen Vollzeitfahrern mit Austin Dillon, und zwar steht bei genau 16 Punkten. Und tatsächlich hat Keselowski noch einen Negativrekord. Er ist das erste Mal in seiner Karriere, wenn er die ersten beiden Saisonrennen bestritten hat, zweimal nicht bei beiden Rennen nicht ins Ziel gekommen. Das gab es noch nie. Es gab schon zwar schon, dass er in Daytona nicht ins Ziel gekommen ist. Danach hat er aber gefinisht, das Rennen danach. Jetzt ist das erste Mal, dass er es noch nie geschafft hat. Also auch ein kleiner Tiefpunkt.
Man muss ihm aber zugute halten, wir hatten selten zwei Super Speedways nacheinander.
Ja, ich glaube, das war sogar das erste Mal in der Cup-Geschichte. Also ja, man muss ihm das zugutehalten, fairerweise muss man sagen, aber die Statistik sagt das nochmal jetzt. Und wer auch mir gut gefallen hat, war Justin Haley. Ich habe den schon in Daytona echt gut gefunden und auch in Atlanta. Der hat sich in Stage 3 teilweise in die Top 10 gemausert. War geil, war cool. Und schade, dass dann halt am Ende. Aber ich habe mich für ihn gefreut, dass er echt zeigen konnte, wie gut er auf solchen Typus Rennstrecke ist. Und ja, jetzt zu Links- und Rechtsabbieger. Ich habe ja schon mal einen Linksabbieger abgegeben.
Ja, eigentlich kann man nur Todd Gilliland nehmen, aber ich nehme auch Logano mit ins Boot. Obwohl er nicht angekommen ist, war die Leistung, die er da gebracht hat,
Oh ja.
gut. Und allein, dass er sich getraut hat, da irgendwie die Grenzen des Riegelswerks neu auszulegen, das bringt bei mir immer Pluspunkte. Ich nehme Lugano als meinen Linksabbieger. Wen nimmst du als Rechtsabbieger?
Eigentlich fast Sindrick. Fast, aber ich habe eigentlich keinen so richtigen. Das ist das Problem in dem Rennen, war halt, es gab jetzt nie wirklich eine Position, wo du sagst, okay, der alleinige ist schuld, dass das passiert ist. Klar, okay, jetzt Gilliland vielleicht am Anfang, okay. Aber jetzt, ja, wie soll ich sagen, er kann halt nicht beides sein, er kann nicht links- und rechtsabbieger sein, deswegen, das funktioniert nicht ganz.
Denselben Gedankengang hatte ich heute vor dem Podcast auch, nämlich Gilliland als Links- und als Rechtsabbieger, aber das kann man ja nicht bringen.
Ja, und ich würde sagen, fast Sindrick tatsächlich, weil am Ende diese Aktion gegen Bubba Wallace ihn so auf den Turn 3 runterzudrücken, dass er tight wird, weiß ich jetzt nicht. Außerdem hat Sindrick teilweise, ich meine, Rob hat, um ihn kurz zu zitieren, er hat es nämlich sehr gut beobachtet gehabt, die Szene hat sich nochmal ein bisschen angeschaut und hat gemeint, ich zitiere jetzt, Sindrick hat wieder Quatsch gemacht. Zwei Lanes zu blocken im Laufe des Rennens hat keinen Sinn gemacht. Letztlich sorgt er für den Suarez-Sieg, weil er Wallace in Turn 3 tight werden lässt, also zum Untersteuern bringt, und alle hinter den Top 3, also Kyle Busch, Suarez und Blaney, verlangsamen. Und dann geht es noch weiter, und zwar, dass der Suarez-Sieg möglicherweise dem Trackhouse-Piloten das Cockpit gesichert hat. Also Suarez halt, wobei man sagen muss, Justin Marks hat in einem Interview gestatet, in einem frischen Interview, dass er sich Suarez nicht wegdenken kann bei Trackhouse. Also er sieht die Konstellation nicht, dass Suarez nicht bei Trackhouse ist. Also quasi, was ich verstehe ist, Suarez, du bleibst, der Sieg hat, ist zwar noch ein cooler Bonus in der Karriere, aber auch wenn die Medien sagen, du bist auf dem Hot Seat, bist du eigentlich gesetzt. So habe ich das jetzt rausverstanden, rüber interpretiert. Ja, wie gesagt, also Sindrick ist für mich Rechtsabbieger. Das war jetzt
Genau.
vielleicht ein bisschen blöd am Ende. Und die Überaggressivität habe ich auch nicht verstanden, teilweise im Rennen. Also muss ich echt sagen, da irgendwann mal bei Turn 1 4 wide zu provozieren, wo du dir denkst, ich glaube, du hast einen ba Bananenschaden da oben, war halt ein bisschen, ja. Vielleicht aber
Ich
auch, wie gesagt.
nenne meinen Rechtsabbieger jetzt auch. Und das ist wieder Stuart Haas.
Oh,
Die
das
sind
ganze Team
nur,
diesmal.
die sind mit ihrem Team oder mit allen Piloten, die sie da hatten. Gut, am
Ja.
Anfang crashbedingt raus, da machst du nichts, gell? Aber nur in die Top 10 oder mal nach vorne gespült worden, weil der Rest von dem Feld, der was leisten könnte, schon längst ja, das Auto abgestellt hatte. Und wenn man sich anguckt, wie Penske mit ihrem
Oh ja.
Satellitenteam und die Ford Armada da rockt und Stuart Haas mit einem Rennstall, der es eigentlich drauf haben müsste, da überhaupt keinen Anschluss findet, mache ich Stuart Haas. Also SHR komplett zu meinem Rechtsabbieger.
Wobei wir
So,
auch
gut.
gerade, warte, erst kurz noch, wer auch
Wir sind gleich
gravierend
wieder bei einer
unter.
Stunde, wenn das so weitergeht.
Nee, ist letzter Satz. Wer auch gravierend untergegangen ist, ist Chris Buescher. Christopher Buescher. Chris Buescher.
Ja, Pech, Pech. Solide Gefahren, Pech beim Crash.
Ja.
Kannst auf dem Super Speedway schlecht zu einem Rechtsabbieger machen, meiner Meinung nach.
Ja, hast du recht. Ja, aber damit sind wir halt wirklich am Ende. Dreiviertel Stunde haben wir voll. Daniel, du
Genau,
verabschiedest dich, bitte
ich will
verabschiedest
noch was
dich.
sagen, ich will eine Frage will ich noch stellen.
Bitte.
Erleben wir denselben Hype nächste Woche in Las Vegas wieder oder sollten wir
Nein.
unsere Erwartungen etwas bremsen?
Nein, wir sollten die Erwartungen bremsen. Mein klares 1.5er-Paket funktioniert auf dem Next-Gen-Autos, hat sich gezeigt. Aber es wird keine Atlanta 2.0-Schlacht, das könnt ihr vergessen. Das funktioniert auch vom Streckentyp überhaupt nicht. Ja? Die Relation passt auch gar nicht zusammen. Es wird zwar cooles 1.5er-Rennen in Vegas, Viva Las Vegas. Aber es wird nicht sowas wie Atlanta. Es wird spannend. Ich denke, das Rennen wird
Sehen
ein
wir
Sieg,
wieder eine
aber
Vordominanz? Sehen wir wieder eine Vordominanz?
weiß ich
Oder
nicht.
sie.
Weiß ich nicht. Ich sage dir ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß
Ja,
es
gut.
echt nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Ich kann es echt nicht einschätzen.
Wir
Ich weiß
lassen
es
es
wirklich nicht.
überraschen. Wir lassen es überraschen. Ich weiß
Ja.
es auch noch nicht. Siegertipps gebe ich immer ab nach dem Qualifying. Also lefthandsonly.de/poll. Immer schön mitvoten. Macht Spaß, wenn man gegen andere votet. Suarez hatte keiner auf dem Schirm gehabt. Ja, kommt man auch eigentlich
Richtig.
so nicht drauf. Für Las Vegas lassen wir uns einen neuen Fahrer ausdenken. Ja, ich will nur mal kurz erwähnen, unser Shop ist online. Also wenn ihr unser Projekt ein bisschen unterstützen wollt, es geht das am einfachsten, wenn ihr euch so eine Cappy zulegt, die ich eigentlich ständig trage. Ist schon meine zweite, die erste habe ich komplett durchgeschwitzt. Die ist schon hinüber, weil ich sie ein Jahr lang ständig getragen habe. Ja, wie gesagt, wenn ihr unser Projekt unterstützen wollt, der Robert hat einen Shop gebaut, shoppt da mal hart rein. Das würde uns freuen. Siegertipp immer schön mit abgeben und auf Twitter immer schön mitmachen. Und ich sage danke, Alessandro. Hat Spaß gemacht heute Abend. Rennen hat ja natürlich uns den ganzen Podcast auch einfach gemacht. Es war geil. Und ja, raus. Auch danke an den Chat, wo fleißig geschrieben wurde. Ich habe nicht alles gelesen. Ich lese gleich mal durch. Wünsche euch einen schönen Montagabend und wir hören uns dann nächsten Sonntag in Las Vegas wieder auf Twitter und den üblichen Socials. Alessandro, danke. Damit sind wir raus. Macht's gut.
Ciao, danke.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.